Jetzt sind wir in Vers 5 angelangt. Da steht, oder ich lese Vers 4, damit wir den Zusammenhang haben. Wir sind wiedergeboren zu einem unvergänglichen Erbe, das in den Himmeln aufgehoben ist für uns, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden für die Rettung, die bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Also hier sagt der Apostel Paulus, dass wir für die Rettung aufbewahrt werden. Vorher hat er aber vom Erbe geredet. Wieso? Jetzt hat er die ganze Zeit spricht er vom Erbe. Und jetzt nennt er das Erbe eine Rettung. Das ist wichtig. Das Erbe, das wir bekommen, ist tatsächlich eine Rettung. Die Bibel spricht von Heil. Da wird es alles wird gesund werden. Heil. Die Rettung ist aus dieser Welt heraus in eine andere Welt. Und das ist wichtig für Fremdlinge, die hier fremd sind, die ein Fremdkörper sind. Für die ist es wichtig zu wissen, die Welt wird einmal kaputt gehen, aber Gott wird die Seinen heraus retten für eine andere Welt. Dieses Erbe, was droben ist für uns im Jenseits, das ist eine Rettung. Vielleicht sagen Sie, ja, aber ich bin doch schon gerettet. Ja, Sie sind gerettet von der Strafe der Sünde. Die hat Gott uns schon weggenommen. Der Herr Jesus hat unsere Strafe für unsere Sünde auf sich genommen. Wenn wir uns bekehrt haben, gilt das für uns. Jeder, der sich bekehrt hat, der darf sagen, ich bin gerettet von der Strafe, die ich eigentlich bekommen hätte. Aber in einem anderen Sinn sind wir noch nicht gerettet. Denn wir tragen in unserem Körper den Tod herum. Unser Körper stirbt. Jeden Tag. Das merkt man bei den Augen, die werden immer schlechter. Ab 40, das merkt man beim Rücken und bei allen möglichen Dingen. Da merkt man, aha, mein Körper stirbt. Schön langsam, aber sicher. Und eines Tages ganz. Und die Umwelt, die stirbt auch. Das merkt man immer im Herbst. Und dann denkt man, jetzt kommt doch noch der Frühling, aber es kommt wieder der Herbst und der Winter. Und nicht nur die Umwelt. Man merkt es auch, dass die Menschen werden immer böser, kommt einem vor. Die Umwelt, in der wir leben, ist geprägt von Sünde und man hat schon Angst, was eigentlich noch alles in der Zukunft da kommen wird. Grässliche Dinge. Man merkt, aha, hier herrscht der Tod und hier herrscht die Sünde. Und da muss man gerettet werden in eine andere Welt. Und er sagt, diese Rettung, oder wir, für uns, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden für die Rettung. Also das Erbe, das wir bekommen, ist ein Heil, die Zukunft ist eine Rettung. Wir werden aufbewahrt. Wie werden wir denn aufbewahrt? Erstens in der Kraft Gottes. Das ist wunderbar zu wissen, dass solange ich noch hier in dieser Welt lebe, Gott wird mich mit seiner Kraft, durch seine Kraft bewahren, dass ich das Ziel erreiche. Herrlich zu wissen. Ich werde bewahrt in der Kraft Gottes. Also das Mittel der Bewahrung ist die Kraft Gottes. Das ist der Teil, den Gott tut. Er liefert uns die Kraft, die wir brauchen. Und wenn wir mal am Ziel angekommen sind, dann werden wir nicht sagen, super war ich, gell, Herr? Da habe ich gut gemacht. Nein, wir werden sagen, Herr, wenn es auf meine Kraft angekommen wäre, ich wäre nicht hier. Dann sagt der Herr, stimmt. Deshalb bin ich ja gekommen, um dich in die Ewigkeit zu bringen. Ja, und was muss ich tun? Das ist hier das Zweite, das gesagt wird. Also wir werden bewahrt in der Kraft Gottes. Und was sagt der Text noch? Durch Glauben. Also das eine tut Gott, er liefert die Kraft. Und was tun wir? Wir glauben. Das heißt, wir vertrauen uns dem Herrn der Herrlichkeit an. Das ist das, was wir zu tun haben. Wenn wir glauben, dann kann sich die Kraft Gottes auswirken und dann kommt sie zum Tragen. Es geht also alles nicht automatisch. Die Bewahrung geschieht, indem ich vertraue, ich verlasse mich auf den Herrn Jesus und er tut das Eigentliche. Er macht das Eigentliche. Das ist wie beim Autofahren, oder? Man setzt sich ins Auto und es fährt nicht. Man fragt, wieso fährt es nicht? Ah, ja, dann macht man den Anlasser, den Starter an und jetzt läuft der Motor. Und denkt, aber es fährt immer noch nicht. Wieso fährt das nicht? Dann sagt er, du musst das Gaspedal treten. Aha, Gang einlegen und Gaspedal treten. Ich muss also doch was tun, dass das Auto fährt. Das heißt zwar Auto, Auto heißt nämlich von selbst. Das ist ein griechisches Wort. Das heißt von selbst, aber stimmt nicht. Das Auto fährt nicht von selbst. Man muss etwas tun. Man muss den Gang einlegen, man muss das Gaspedal treten. Es braucht nicht viel Kraft, aber ich muss es dennoch tun. Sonst kann der Motor noch so stark sein. Das kann ein Sechszylindermotor sein, das kann ein gewaltiger Wagen sein, aber es wird nichts geschehen. Ja? Also Gaspedal treten. Also der Motor ist die Kraft Gottes, aber das Gaspedal treten heißt Glauben. Und dann wird sich der Wagen in Bewegung setzen. Und so ist es im Glaubensleben auch. Ich muss dem Herrn Jesus jeden Tag vertrauen. Manche haben das noch nicht verstanden. Die stehen am Morgen auf und leben einfach in den Tag hinein, als ob es Gott nicht geben würde. Und dann wundern sie sich, dass sie in Sünde fallen oder mit einer Sünde nicht fertig werden. Warum? Sie leben so, als ob Jesus Christus nur irgendwie eine Lehre ist, die man irgendwie am Sonntag gehört hat. Sie merken nicht, dass Jesus Christus Realität ist im Leben, jeden Tag. Und der Herr möchte uns das lehren. Vertraue mir und lebe im Vertrauen. Ja, wie geht denn das? Das geht, indem man eine Beziehung, denke mir an die Ehe. Ehe ist auch eine Beziehung. Wie kommt die Beziehung zustande? Die kommt zustande durch Vertrauen. Da ist ein junger Mann, der vertraut einer Frau, und da ist eine Frau, die vertraut einem Mann. Und jetzt treten sie in ein Bündnis. Und was machen sie jetzt? Hören sie jetzt auf zu vertrauen? Nein, jetzt vertrauen sie weiter. Und sie pflegen eine Beziehung, und man nennt das eine Vertrauensbeziehung. Und wenn das Vertrauen nicht mehr da ist zwischen den beiden, dann wird es schlimm in der Ehe. Dann ist die Ehe gefährdet, dann ist die Beziehung gefährdet. Man lebt aus Vertrauen, und das äußert sich zum Beispiel, dass man miteinander spricht, dass man sich für interessiert für den anderen, dass man, da gibt es eine Beziehung, eine Gemeinschaft. Und wie äußert sich der Glaube des Christen? Da gibt es eine Gemeinschaft. Da spricht man immer wieder mit dem Herrn Jesus Christus. Da denkt man nicht, ah ja, ich sollte wieder mal beten. Ah ja, hab ganz vergessen, es gibt ja noch einen Herrn Jesus, da können wir auch noch beten. Nein, man lebt mit dem Herrn Jesus. Das ist wie mit dem Internet. Das ist wie mit dem Internet. Da gibt es ein Internet, da ist man ständig online. Ständig online. Flatrate, oder wie heißt das? Ja? Ständig online. Das heißt, sobald du den Computer aufschaltest, bist du sofort mit dem Internet verbunden. So soll es im Glaubensleben sein. Sobald ich aufwache am Morgen, soll ich sofort mit dem Herrn Jesus verbunden sein. Und wie lange? Bis ich einschlafe am Abend. Glaubensleben ist eine Beziehung zu einer Person. Glaubensleben ist nicht irgendwie eine Sache von ein paar Dingen, die man tun muss. Ja, am Sonntag in die Versammlung gehen, sich so und so kleiden und so benehmen und das, das gehört alles dazu. Das ist nicht Glauben. Wir müssen lernen, eine Beziehung zu pflegen, und zwar eine, die uns durch und durch geht, dass ich mir bewusst bin, der Herr ist jede Minute bei mir und jeden Schritt darf ich mit ihm gehen. Man kann auch sagen, es ist wie wenn man den Telefonhörer nie auflegt. Ständig Kontakt. Das heißt Glauben. Und wir werden bewahrt, Gottes Kraft wird dann da sein, und wir werden bewahrt und wir werden das Ziel erreichen. Vers 5, da haben wir gelesen, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden, für die Rettung, die bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Also diese Rettung, die kommt eines Tages zum Ausdruck, die wird eines Tages geoffenbart, das heißt meine Zukunft. Diese Rettung, die wird einmal Wirklichkeit werden, und zwar dann, wenn der Herr Jesus Christus geoffenbart wird, in der letzten Zeit. Die letzte Zeit ist hier der Endpunkt, das ist der letzte Punkt, das ist der Punkt, an dem der Herr Jesus Christus wiederkommt. Dann wird das offenbar. Und jetzt sagt der Apostel Petrus was Wunderschönes, und jetzt wird es sehr praktisch für unser Leben. Jetzt sagt er in Vers 6, darüber seid ihr hoch erfreut, die ihr jetzt ein wenig, wenn es sein soll, betrübt wurdet in mancherlei Prüfungen, damit die Erprobung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als Gold, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, sich erweise zu Preis, Ehre und Herrlichkeit in der Offenbarung Jesu Christi. Also was sagt der Apostel hier? Er sagt, dieses Heil, diese Zukunft, die wir haben, die löst Freude aus. Darüber freut ihr euch. Darüber jubelt ihr, heißt es im Griechischen. Also es ist eine Jubelfreude. Und jetzt kann ich mich prüfen. Wie geht's mir? Bin ich einer, der jubelt? Bin ich ein Genießer? Bin ich einer, der den Herrn Jesus genießt und die Freude genießt, die ich in ihm habe? Wenn nicht, muss ich mich fragen, warum nicht? Ich darf mich freuen. Dann sagt jemand, ja, aber ich habe Leiden. Die Leiden sind kein Hindernis, sich zu freuen. Paulus sagt, darum freue ich mich in meinen Leiden. Also man kann sich auch in den Leiden freuen. Und hier sagt es ja auch der Petrus. Darüber jubelt ihr, die ihr jetzt für eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt worden seid oder betrübt werdet. Ja? Warum können wir uns mitten in den Leiden freuen? Erstens, weil wir wissen, die Leiden sind nur für eine kurze Zeit. Für eine kurze Zeit im Vergleich zur langen, langen Ewigkeit. Und zweitens, weil die Leiden nur dann kommen, wenn es nötig ist. Ja, jetzt sagen wir, wann ist es nötig? Der Herr weiß schon, wann es nötig ist. Überlassen wir das ihm, wann es nötig ist. Und wenn wir dann Leiden bekommen, dann denken wir, aha, jetzt ist es nötig. Aha, dann ist es nötig. Wie lange sind die Leiden nötig? Das bestimmt der Herr Jesus. Also wir dürfen das getrost ihm überlassen. Er weiß, wann es nötig ist. Ich weiß, es muss so sein. Und dann darf ich sagen, danke, Herr. Danke, Herr, ich bin bei dir gut aufgehoben, trotz Leiden. Und es wird sicher mal aufhören, spätestens wenn ich bei dir bin. Warum schreibt Petrus das? Weil er will, dass die Christen sich freuen. Wenn der Herr Jesus etwas in mein Leben hineinbringt, was mir nicht passt, was mache ich dann? Tobsuchtsanfall? Es gibt ja Kinder, die, wenn ihnen etwas nicht passt, dann machen sie einen Tobsuchtsanfall und schauen, was jetzt wird. Mal schauen, ob ich jetzt zu meinem Willen komme. Oder was mache ich jetzt? Klagen, ständig klagen und murren? Vielleicht wird es dann besser, denken sie. Aber es ist nicht so. Was soll ich machen, wenn der Herr etwas in mein Leben hineinführt, was mir nicht passt? Dann soll ich sagen, Herr, danke. Ich verstehe es zwar nicht, warum, aber ich weiß, wozu. Wozu? Damit ich nämlich eines Tages mit viel Freude in die Herrlichkeit eingehe und dass mein Charakter verändert wird. Es muss so sein, es ist notwendig. Es ist notwendig. Alles, was der Herr Jesus in mein Leben hineinbringt, ist notwendig für mich. Und wenn er mir etwas nicht gibt, was ich so gerne hätte, dann brauche ich es jetzt nicht. Dann darf ich sagen, danke Herr, dann darf ich jetzt warten lernen. Und wenn ich meine, ich brauche es, er meint, ich brauche es nicht. Okay, dann ist es gut so. Also nochmal zu dem Text, worüber ihr euch darüber freut, seid ihr hoch erfreut, die ihr jetzt ein wenig, wenn es sein soll oder sein muss, wenn es nötig ist, betrübt wurdet in mancherlei Prüfungen. Es sind Prüfungen. Leiden, die ich erleide, sind Prüfungen. Der Herr prüft mich. Mancherlei, das heißt verschiedene Prüfungen. Die kommen von verschiedenen Seiten. Sind ganz verschiedener Art. Sie kommen zu verschiedenen Zeiten. Gott lässt diese Prüfung zu. Wozu lässt er sie zu? Vers 7, damit die Erprobung eures Glaubens viel kostbarer wird als Gold. Es heißt hier so, damit die Erprobung eures Glaubens sich erweise zu Preis, Ehre und Herrlichkeit in der Offenbarung Jesu Christi. Also der Vers 7, ich hoffe, Sie haben eine gute Bibelübersetzung. Damit die Erprobung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als Gold, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, sich erweise zu Preis, Ehre und Herrlichkeit in der Offenbarung Jesu Christi. Also der Hauptsatz heißt, oder der Hauptteil heißt, damit die Erprobung eures Glaubens sich erweise zu Lob Jesu Christi. Die Erprobung, die Prüfung, die ich bekomme, ist eine Prüfung meines Glaubens. Und was ist das Ziel der Prüfung meines Glaubens? Dass der Herr Jesus Lob bekommt, dass der Herr Jesus Ehre bekommt. Wann? An dem Tag, wenn er geoffenbart wird. Weil dann wird sichtbar, schau, was diese Schwester erduldet hat. Schau, was dieser Bruder durchgemacht hat und er ist treu geblieben. Wer bekommt das Lob? Der Herr Jesus Christus. Warum? Weil er das Zentrum des Universums ist und weil jeder sagen wird, Herr, das habe ich nur geschafft durch dich. Das habe ich nicht geschafft aus eigener Kraft. Dann wird der Herr Jesus gelobt und gepriesen. Also durch die Leiden soll sich erweisen, wie kostbar unser Glaube ist und durch die Leiden soll der Herr Jesus schlussendlich gelobt und gepriesen werden. Und unser Glaube, der ist viel kostbarer als Gold. Das Gold, das muss man prüfen, das tut man ins Feuer. Dann schaut man, was ist echt. Beim Gold, wenn es ins Feuer kommt, dann wird es nur noch schöner. Die Schlacke kommt weg, die schöpft man ab, aber das Gold, das eigentliche Gold, das sammelt sich unten. Das ist dann reines Gold, Feingold heißt es. 0,999, oder? Also das fast pures Gold. Und beim Glauben ist er, dieser Glaube soll 100% Gold sein, als sich erweisen als Gold, das heißt als wertvoll. Wenn wir also geprüft werden, denken wir dran, der Herr, der möchte hier was ganz, ganz Wertvolles herstellen. Der Herr prüft meinen Glauben, der schickt mich ins Feuer und sagt, mal schauen, was mit deinem Glauben ist. Und jetzt sind wir gefragt, gefordert. Und wir lernen hieraus, wenn Gott uns prüft, zeigt er uns, wie viel wir in seinen Augen wert sind. Ihr seid mir Gold wert, nein, mehr als Gold, kostbar. Die Leiden, die hängen nicht immer mit Sünde zusammen. Manchmal hängen Leiden mit Sünde zusammen. Aber auch dann, wenn wir leiden wegen Sünde. Manche Christ sagt, ja, ich könnte das ja noch ertragen, wenn ich leide, weil mich irgendwelche Leute verfolgen oder so weiter. Aber ich leide, weil ich gesündigt habe. Wenn wir leiden, weil wir gesündigt haben, was sollen wir dann machen? Wir sollen dasselbe tun. Was? Ja sagen zu den Konsequenzen. Zuerst Buße tun, der Herr macht uns aufmerksam, siehst du, du hast gesündigt. Buße tun, dem Herrn sagen, Herr, reinige mich oder Herr, das, was ich jetzt getan habe, das war Sünde. Und in dem Moment, wenn ich das ernst meine, wird der Herr mich reinigen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wird er uns reinigen und wird uns unsere Sünden, unsere Ungerechtigkeiten vergeben. Ja und dann, da gibt es ja noch Konsequenzen. Oft gibt es Konsequenzen. Man hat Dummheiten gemacht und jetzt hat man die Konsequenz. Was soll ich jetzt tun? Ja sagen zur Konsequenz und vorwärts gehen. Darf ich Ihnen eine Geschichte erzählen? Ich bin mit dem Auto in der Schweiz ein Stück ins Fahrverbot gefahren. Nur 50 Meter. Da habe ich das Auto abgestellt, habe gesagt, jetzt vertrete ich mir ein bisschen die Füße, bin da rausgegangen, noch ungefähr 100 Meter und dann denke ich, es ist aber kalt, ich gehe wieder zurück zum Auto, ich fahre wieder weiter. Komme ich zum Auto zurück, da warten mich zwei freundliche Polizisten und sagen, bitteschön, das kostet 200 Schweizer Franken. Ich schaue sie an, 200 Schweizer Franken? Ja, eigentlich kostet es 300 Schweizer Franken, aber wir sind gnädig und wir sind freundlich und wir erlassen ihnen die anderen 100, denn sie stehen auch an einer Kreuzung, sie dürften also an der Kreuzung auch nicht stehen. Sie haben ja gleich zwei Gebote übertreten. Was soll ich jetzt machen? 200 Franken bezahlen. Ja und jetzt? Das war meine Buße. In der Schweiz heißt die Strafe Buße, wissen Sie das? Man sagt, man zahlt in der Schweiz eine Buße. Das ist zum Zeichen der Buße. Das war jetzt meine Buße. Und jetzt? Jetzt sage ich, ja Herr, das waren die Konsequenzen und das Leben geht weiter, oder? Oder soll ich jetzt noch weiter 5 Tage mit traurigem Gesicht herumgehen? Das hilft niemandem, meiner Frau schon gar nicht. Also, machen wir weiter. Und wie ist es im Glaubensleben? Wir tragen die Konsequenzen, wir tun Buße, wir tragen die Konsequenzen und jetzt gehen wir weiter und sagen, Herr Jesus, danke für die Lektion, die du mir erteilt hast. Nächstes Mal passe ich besser auf. Ja. Also, aber es ist so im geistlichen Leben. Aber was tun wir? Wir bleiben liegen. Wir tun nicht Buße. Wir klagen und murren oder wir haben einen geistlichen Tobsuchtsanfall. Das hilft nichts weiter. Also die Sache rein, die Sache bereinigen, aufräumen und die Gemeinschaft mit dem Herrn wieder genießen. Mit der Konsequenz. Die Konsequenz tut ein bisschen weh, okay, das tut weh, aber der Herr hilft auch da weiter. Auch dieses Leiden, sagt der Herr, komm, ich helfe dir trotzdem. Er ist so gütig mit uns. Also die Leiden sollen zu Lob und zur Ehre, die Prüfungen sollen zu Lob und Ehre und Herrlichkeit führen, wenn dann der Herr Jesus Christus geoffenbart wird. Und darf ich noch diesen einen Satz, der ich möchte Sie nicht gehen lassen, ohne Vers 8 mit Ihnen gelesen zu haben. Also bitte noch 2-3 Minuten für Vers 8. Das ist das Schönste hier. Aus welchem Anlass können wir uns mitten in den Leiden freuen? Es steht in Vers 8, weil wir ihn lieben. Weil wir ihn lieben. Vers 8. Ihn, den ihr nicht gesehen habt, aber liebt. Oder ihn, den ihr liebt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Und im Hinblick auf ihn, den ihr jetzt nicht seht, aber ihr glaubt, freut ihr euch mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Ich lese den Vers noch einmal, vielleicht haben Sie eine etwas andere Übersetzung, aber man sollte versuchen, den Satz so genau wie möglich zu übersetzen. Ich lese ihn noch einmal. Ihn, den ihr nicht gesehen habt, aber liebt. Und im Hinblick auf ihn, den ihr jetzt nicht seht, aber ihr glaubt, freut ihr euch mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Was steht hier? Wir lieben ihn, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Wir haben keine sichtbare Begegnung mit Jesus Christus gehabt, niemand von uns. Dennoch lieben wir ihn. Christen lieben Christus. Das ist ein Zeichen, es ist ein Kennzeichen von Christen. Ich habe heute gesprochen von Genießen. Sind wir Genießer? Liebe ist etwas, was man genießt, und eine Liebesbeziehung, das ist etwas, was man genießt. Nehmen wir uns Zeit, die Liebesbeziehung zu pflegen mit der Ehefrau? Sollen wir es auch machen? Es ist gut. Es würde die Ehe kaputt machen, würden wir es nicht tun. Und die Beziehung zum Herrn Jesus? Wir müssen uns Zeit nehmen, um die Liebesbeziehung pflegen. Das tut man mit durch Sprechen, durch Gemeinschaft, durch erzählen, dem Herrn was erzählen, ihm zuhören und mit ihm und nachdenken über ihn und ihn besser kennenlernen. Das ist das Pflegen einer Liebesbeziehung. Und wenn wir das nicht tun, dann tun wir unserem geistlichen Leben Schaden. Also, und er sagt, ihr freut euch über den ihr jetzt nicht seht, aber ihr glaubt. Also ihr vertraut jemanden, den ihr nicht seht, sagt er, und den ihr nicht gesehen habt. Und jetzt nicht seht, aber ihr glaubt. Also wir sehen ihn auch jetzt nicht. Niemand hat Visionen von Jesus. Petrus kennt die Christen gar nicht, von denen er hier schreibt. Er kennt sie nicht mit Namen, aber er weiß, die haben keine Visionen. Den Herrn Jesus kann man nicht sehen. Den ihr jetzt nicht seht, aber ihr glaubt an ihn. Und in Hinblick auf ihn freut ihr euch mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Das ist es. Der Herr möchte, dass wir die Freude genießen mit dem Herrn Jesus. Und das geht nur, wenn wir reine Sache machen mit dem Herrn. Und so tragt ihr das Ziel eures Glaubens davon, die Rettung der Seelen. Wie werden wir das Ziel erreichen? Es ist das Ziel des Glaubens, indem wir so in dieser Glaubensbeziehung stehen, indem wir ihn lieben, indem wir Gemeinschaft mit ihm pflegen. So tragt ihr das Ziel eures Glaubens davon, die Rettung der Seelen, das ist die Zukunft. Dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann wird dieses herrliche Heil offenbar. Wir wollen hier schließen.